Stell dir mal vor, es gibt da dieses eine Unternehmen, das mitten im Zentrum der aktuellen KI-Revolution steht, aber also die schreiben keine einzige Zeile Code.
Mhm.
Die trainieren keine neuronalen Netze und die designen auch keine hochkomplexen Mikrochips. Stattdessen biegen die im Grunde genommen nur Metall und Plastik.
Ja, wörtlich genommen, ja.
Genau. Und trotzdem können sie bei ihren Kunden für diese ganz simplen physischen Verbindungen plötzlich Gewinnmargen von fast 30% durchsetzen.
Wahnsinn eigentlich.
Total. Also das ist ein Wert, da werden selbst reine Softwareunternehmen extrem neidisch. Wir blicken heute auf Amphenol, Tickersymbol APH, einen ja echten Giganten im Hintergrund der globalen Tech-Infrastruktur.
Quasi das Nervensystem sozusagen.
Richtig. Und die Basis unserer heutigen Analyse ist eine wirklich fundamentale Finanzanalyse von ValueForge.de vom 8. September 2026.
Mhm.
Und unsere Mission heute ist ganz klar. Wir wollen herausfinden, ob dieser Wert nach dem jüngsten Aktiensplit tatsächlich die sichere Bank ist, als die ja oft dargestellt wird. Oder, und das ist die große Frage, oder ob sich hinter diesen ganzen glänzenden Wachstumszahlen eine riesige Bewertungsfalle verbirgt.
Ja, absolut.
Also wenn du aktuell auf dein Portfolio schaust und dich vielleicht fragst, wie du diesen ganzen KI-Boom über physische Hardware spielen kannst, dann ist das hier genau dein Thema. Lass uns das mal aufdröseln. Was macht Amphenol überhaupt? Und warum stehen die plötzlich so im Rampenlicht?
Ja, also der Blick auf diese physische Ebene der künstlichen Intelligenz ist ohnehin der Bereich, in dem sich aktuell die Realität vom bloßen Hype trennen, finde ich.
Wie meinst du das genau?
Naja, wir neigen ja oft dazu, KI als so eine rein virtuelle Wolke aus Daten zu betrachten. Irgendwo im Äther. Aber diese Daten müssen ja physisch transportiert werden. Amphenol baut gewissermaßen wirklich das Nervensystem für diese ganzen riesigen Serverfarmen.
Also Steckverbinder, Hochgeschwindigkeitskabel, solche Sachen.
Genau, Steckverbinder, Sensoren und eben diese Kabel. Und was die ValueForge-Analyse jetzt so brisant macht, ist eigentlich die Frage, wie der Markt dieses Nervensystem aktuell bepreist.
Mhm, die Bewertung also.
Ja, denn wir sehen hier Bewertungsanomalien, die durch Datenfehler bei großen Finanzportalen nach diesem Split nochmal massiv verstärkt wurden.
Oh, das ist ein exzellenter Aufhänger. Auf diese Datenfehler rund um das Kursgewinnverhältnis, also das KGV, müssen wir gleich unbedingt noch im Detail eingehen.
Auf jeden Fall.
Aber lass uns doch mal beim Geschäftsmodell selbst anfangen. Ich habe mir den Report nämlich durchgelesen und war ehrlich gesagt ein bisschen perplex.
Inwiefern?
Naja, Amphenol war für mich immer so der Inbegriff eines extrem breiten, fast schon langweiligen Industriezulieferers. Weißt du, da ging es um Autos, um die Rüstungsindustrie, zivile Luftfahrt. Wie wird so ein derart diversifizierter Konzern plötzlich zu einem reinen KI-Play?
Das ist relativ schnell passiert durch eine extreme Verschiebung in der Umsatzstruktur, die sich im Lauf des Jahres 2026 rasant beschleunigt hat.
Hast du da konkrete Zahlen?
Ja, um hier mal ganz konkret zu werden, der Bereich IT und Datacom, der ja genau diese Rechenzentren und diese Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur abdeckt, der ist im zweiten Quartal um sage und schreibe 89% im Jahresvergleich explodiert.
89%.
Genau. Und dieser eine Sektor macht jetzt einfach mal 43% des gesamten Konzernumsatzes aus.
Krass.
Amphenol hat sich also de facto von einem extrem diversifizierten Industrieunternehmen zu einem hochgradig konzentrierten Tech-Infrastruktur-Player gewandelt.
Aber das wirft für mich dann sofort die Frage nach dem Klumpenrisiko auf.
Richtig.
Wenn fast die Hälfte der Einnahmen an einem einzigen Zyklus hängt, also diesem KI-Ausbau, ist das doch eigentlich ein Alarmsignal für jeden Investor, der auf ein ausgewogenes Geschäftsmodell Wert legt, oder nicht?
Sollte man meinen, ja.
Aber der Markt scheint das ja komplett auszublenden, vermutlich, weil die Margen aktuell so unfassbar gut aussehen. Ich habe im Report diese operative Marge von knapp 30% für das zweite Quartal gesehen.
Mhm, 29,8%, um genau zu sein.
Genau. Und da frage ich mich echt, liegt das wirklich an einer dauerhaften strukturellen Überlegenheit oder merken die gerade einfach nur eine temporäre Panik im Markt ab? Die Kunden reißen denen das Zeug doch quasi aus den Händen.
Das Faszinierende hierbei ist, also wir müssen hier wirklich scharf zwischen echter struktureller Preismacht und einem extrem zyklischen Nachfrageüberhang trennen.
Okay, erklär das mal.
Also, die operative Marge von knapp 30% ist für ein produzierendes Unternehmen, also eines, das Fabriken unterhält, Rohstoffe einkauft, Logistikketten steuern muss, das ist historisch völlig beispiellos.
Was wäre da normal für die?
Amphenol lag historisch immer so in einem Korridor von 19-21%, was ja auch schon hervorragend ist.
Stimmt.
Aber der aktuelle Sprung resultiert primär aus einem massiven Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Das sogenannte Book-to-Bill-Verhältnis lag im Q2 bei 1,23.
Ah, okay. Lass uns da mal kurz reingehen, für alle, die das nicht täglich lesen, um die Mechanik dahinter kurz zu beleuchten. Das bedeutet doch im Endeffekt, dass für jeden Dollar an fertigen Kabeln, der die Fabrik verlässt, 1,23 Dollar an neuen Bestellungen frisch ins Auftragsbuch wandern, richtig?
Korrekt, ja. Die Backlogs, also diese Auftragsbestände, die wachsen momentan unaufhörlich.
Mhm.
Die ganzen großen Cloud-Anbieter, diese Hyperscaler, die stehen unter einem extremen Zeitdruck, ihre KI-Cluster ans Netz zu bringen. Und in so einem Umfeld spielt der Preis für einen einfachen Steckverbinder,
der ja sowieso fast nichts kostet im Vergleich, oder?
Genau, der kostet im Vergleich zu so einem Millionen-Dollar-Server-Rack nur ein paar Cent oder wenige Dollar. Der Preis spielt da einfach überhaupt keine Rolle mehr. Die Kunden zahlen jeden Premium-Aufschlag, solange sie garantierte und vor allem schnelle Lieferfähigkeit bekommen.
Aber das ist doch genau der springende Punkt. Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Sobald diese erste gigantische Welle dieses Infrastrukturaufbaus mal steht, dann normalisiert sich doch das Bestellverhalten wieder.
Exakt.
Dann schrumpft dieses Book-to-Bill-Verhältnis wieder in Richtung 1,0 oder fällt sogar darunter, wenn die anfangen, ihre Lagerbestände abzubauen. Und in dem Moment bricht doch diese astronomische 30%-Marge sofort wieder in sich zusammen.
Ja.
Ist das dann nicht eine gewaltige Falle für Investoren, die diese 30% jetzt einfach als den neuen Standard für die nächsten 10 Jahre in ihre Excel-Modelle eintragen?
Genau das ist die Gefahr, auf die unsere Analyse hier so deutlich hinweist. Wer wirklich dieses absolute Ausnahmejahr 2026 als Basis nimmt, also für eine Cashflow-Prognose der nächsten Dekade, der begeht einen ganz schweren methodischen Fehler.
Weil die Zyklen gnadenlos sind.
Richtig. Hardware-Zyklen sind unerbittlich. Sobald diese Knappheit am Markt endet, kehrt auch die Preissensibilität der Kunden sofort zurück.
Mhm.
Und bei Amphenol kommt ja erschwerend noch hinzu, dass sie genau in dieser Phase der maximalen Profitabilität an eine ganz harte technologische Grenze stoßen.
Ah, du sprichst die physikalischen Limitierungen von Kupfer an. Das fand ich im Report mit am spannendsten, muss ich sagen.
Ja, das ist ein riesiges Thema.
Amphenol dominiert ja nun mal den Markt für diese Hochgeschwindigkeits-Kupferverbindungen. Aber wir reden bei diesen modernen KI-Clustern mittlerweile von Datenraten, bei denen Kupferkabel schlichtweg kapitulieren.
Ja, absolut. Ich meine, wenn wir über Übertragungsraten von 800 Gigabit oder sogar 1,6 Terabit pro Sekunde sprechen, dann erzeugt der Transport von Elektronen über Kupfer massive Probleme.
Was für Probleme genau?
Wir sprechen hier von krassem Signalverlust, der sogenannten Einfügedämpfung. Und um das Signal über Kupfer überhaupt noch sauber ankommen zu lassen, benötigt man dann aktive Retimer-Chips.
Okay, und die sind schlecht, weil?
Weil diese Chips extrem viel Strom fressen und eine enorme Hitze produzieren. Und in einem Server-Rack, das durch die KI-Chips ohnehin schon thermisch am absoluten Limit arbeitet, ist zusätzliche Hitze ein echtes K.O.-Kriterium.
Ich habe das beim Lesen so empfunden, das ist doch, als wärst du der weltbeste Hersteller von Dieselmotoren. Genau in dem Moment, wo alle anfangen, auf Elektroautos umzusteigen.
Ja, schöner Vergleich.
Das heißt, die Industrie wird quasi gezwungen, das Medium zu wechseln. Also weg vom Elektron im Kupfer hin zum Photon. Also rein in Glasfaser und Co-Packaged Optics, wo diese optischen Bauteile dann direkt auf dem Silizium sitzen.
Mhm.
Aber das zerschlägt doch den gesamten strategischen Burggraben von Amphenol, oder nicht? Die haben doch über Jahre ihre proprietären Kupferstecker ganz tief in die Architekturen der Serverhersteller integriert.
Das berühmte Design-In, ja?
Genau. Dieses Design, wenn der Stecker verschwindet, weil das Signal einfach als Licht direkt aus dem Chip kommt, dann ist das Geschäftsmodell doch in akuter Gefahr.
Also das greift in dieser absoluten Härte vielleicht ein bisschen zu weit, muss man fairerweise sagen. Kupfer wird auf sehr kurzen Distanzen, also wir reden hier von wenigen Zentimetern, immer noch eine Rolle spielen.
Okay.
Aber die grundsätzliche Stoßrichtung deiner Aussage, die stimmt völlig. Der Technologiewechsel bedroht diese hochprofitablen Design-Ins enorm. Und Amphenol war historisch im Bereich der optischen Verbindungen und eben bei Glasfasertechnologie deutlich schwächer aufgestellt als so spezialisierte Konkurrenten wie beispielsweise Corning.
Mhm.
Sie hatten also eine massive strategische Lücke im Portfolio und das genau zu dem Zeitpunkt, an dem der Markt massiv in diese Richtung kippt.
Und wie reagiert ein Management, das so eine existenzielle Lücke bemerkt, während die eigenen Kassen durch den aktuellen Kupferbuben gerade völlig überquellen?
Sie gehen einkaufen.
Richtig, sie gehen auf Einkaufstour. Laut der Analyse hat Amphenol massiv im M&A-Bereich zugeschlagen und unter anderem das Konnektivitätsgeschäft von CommScope übernommen.
Riesendeal, ja?
Genau, das bringt zwar diese dringend benötigte Glasfasertechnologie und auch irgendwie 4,6 Milliarden Dollar Jahresumsatz ins Haus, aber Zukäufe in der Größenordnung, die bezahlen sich ja nun mal nicht von selbst.
Nee, absolut nicht.
Lass uns mal über die Schulden sprechen. Die Zahlen aus dem Report sind da ja echt nicht gerade zimperlich.
Nein, überhaupt nicht. Die Bilanzstruktur hat sich durch diese ganzen Akquisitionen drastisch verändert. Wir sehen hier einen Anstieg der langfristigen Schulden von 6,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf prognostizierte 14,6 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2025.
Puh.
Das ist eine historische Dimension für dieses Unternehmen, eine Verdopplung.
Okay, aber ich spiele jetzt mal kurz den Advocatus Diaboli für den Hörer.
Gerne.
Wenn ich mir das Verhältnis von Schulden zum operativen Cashflow anschaue, dann liegt das laut den Berechnungen für 2025 bei etwa 2,7. Und historisch gesehen pendelte dieser Wert bei Amphenol immer irgendwo ganz entspannt zwischen 1,6 und 3,1.
Mhm.
Ein Wert von 2,7 klingt da doch eigentlich völlig im Rahmen. Der Markt schaut doch auf diese Ratio und denkt sich, ja, alles entspannt, die können ihre Schulden problemlos bedienen.
Ja, und wenn wir das große Ganze betrachten, dann ist genau das eine unfassbar gefährliche optische Täuschung.
Wieso?
Hier müssen wir wirklich mal tief in die Mechanik dieser Kennzahlen einsteigen. Eine Debt-to-Cashflow-Ratio ist ja im Grunde nur ein Bruch aus zwei Zahlen.
Logisch.
Wenn die Schulden oben im Zähler sich mehr als verdoppeln, aber die Kennzahl am Ende trotzdem stabil bleibt, bedeutet das ja zwingend, dass auch der Cashflow unten im Nenner in gleichem Maße explodiert sein muss.
Ah.
Und genau das ist passiert. Der Cashflow ist durch diesen extremen KI-Zyklus und diese 30%-Margen aktuell künstlich massiv aufgebläht.
Warte mal. Das heißt ja, wir bewerten einen realen, historischen Schuldenberg auf der Basis eines rein zyklischen Cashflow-Peaks.
Ganz genau.
Wenn sich der KI-Hardware-Zyklus jetzt also abkühlt, diese 30%-Margen wieder auf die historischen 20% abschmelzen und das Bestellverhältnis sinkt, dann schrumpft der Cashflow unten im Nenner doch extrem schnell zusammen.
Rapide, ja.
Aber die 14,6 Milliarden Dollar harten Schulden oben im Zähler, die bleiben starr stehen. Und plötzlich schießt diese vermeintlich ach so sichere Verschuldungskennzahl komplett durch die Decke.
Exakt so ist es. Die Hebelwirkung arbeitet dann massiv gegen das Unternehmen. Und man muss noch etwas bedenken. Amphenol wird ja immer für seine dezentrale Struktur gelobt.
Stimmt, die haben doch hunderte Einheiten, oder?
Ja, weit über 100 eigenständige Geschäftseinheiten. Und das ist fantastisch, um neue Firmenbürokratien nach Übernahmen klein zu halten und unternehmerisch super agil zu bleiben.
Klingt ja erstmal gut.
Ist es im Aufschwung auch. Aber in einem Abschwung, in dem man richtig schnell konzernweite Kostensenkungen durchsetzen muss, um eben den Cashflow für diesen riesigen Schuldendienst freizuschaufeln, da wird so eine stark fragmentierte Struktur plötzlich zum Bremsklotz.
Weil die Zentrale nicht einfach durchregieren kann.
Richtig. Es fehlt einfach die zentrale Durchgriffskraft, um Synergien dann zur Not mit der Brechstange zu heben.
Das ist ein enorm wichtiger Aspekt, der meiner Meinung nach bei solchen Unternehmen oft unter den Teppich gekehrt wird. Dezentralisierung ist oft so ein Schönwettermodell, wenn es um harte Restrukturierungen geht.
Definitiv.
Bevor wir uns gleich der Bewertung widmen, lass uns noch mal kurz auf die Kapitalrückflüsse an die Aktionäre schauen.
Mhm, Dividende.
Genau. Wenn ich mir das aktuelle Zinsumfeld so ansehe und dann die Dividende von Amphenol betrachte, muss ich mich doch wirklich fragen, wer kauft das eigentlich aus einer Einkommensperspektive? Nach dem Split liegt die Quartalsdividende bei 12,5 US-Cent. Bei Kursen um die knapp 83 Dollar, reden wir hier von einer Dividendenrendite von etwa 0,6%. Das deckt doch nicht mal im Ansatz die Inflation ab.
Also aus der reinen Perspektive eines Einkommensinvestors ist das Papier völlig unattraktiv. Das ist absolut richtig.
Eben.
Aber, und das ist wichtig, wir dürfen hier keinen fundamentalen Fehler begehen und das als Schwäche des Unternehmens an sich auslegen.
Wie meinst du das?
Eine niedrige Dividendenrendite bei einem Wachstumsunternehmen ist oft ein Zeichen exzellenter Kapitalallokation. Wir müssen uns hier die Kapitalrendite ansehen, also den Return on Invested Capital, kurz ROIC. Und Empfenel erwirtschaftet hier dauerhaft Werte zwischen 15% und 20%.
Okay, erklär das vielleicht nochmal kurz für jemanden, der sich jetzt fragt, warum er sein Geld nicht lieber bar auf die Hand bekommen sollte als Dividende.
Gerne. Also stell dir vor, das Unternehmen behält jeden Dollar im eigenen Betrieb, sei es für Forschung, neue Maschinen oder eben kluge Übernahmen. Wenn das Management diesen Dollar intern dauerhaft mit 20% verzinsen kann, dann wäre es kapitalmarkttechnischer Selbstmord, diesen Dollar an dich auszuschütten.
Macht Sinn.
Wenn du diesen Dollar nämlich als Dividende bekommst, musst du ihn zuerst mal versteuern und dann musst du dir auf dem freien Markt eine völlig neue Anlage suchen, die dir 20% sichere Rendite bringt. Viel Glück dabei.
Das stimmt. Das findet man nicht so leicht.
Genau. Das Geld arbeitet im Unternehmen selbst einfach viel effizienter. Die Dividende von Amphenol ist also primär so ein Signal für finanzielle Disziplin. Die wurde ja auch noch nie gekürzt. Aber sie ist definitiv nicht der primäre Investment-Case hier.
Verstanden. Also absolut kein Fall für den klassischen Dividendenjäger.
Nein.
Dann bleibt ja eigentlich nur die Zielgruppe der sicherheitsorientierten Wachstumsinvestoren. Und hier kommen wir jetzt zum absoluten Kernstück dieser ValueForge-Analyse, der fairen Bewertung.
Da wird's jetzt spannend.
Hier wird es erst recht interessant. Da gab es nämlich diesen Vorfall, der echt zeigt, wie gefährlich es ist, sich einfach blind auf diese großen Finanzportale zu verlassen.
Oh ja?
Am 2. September 2026 hat Amphenol einen Aktiensplit im Verhältnis 2:1 durchgeführt. Was genau ist danach in den ganzen Datenbanken der Screener passiert?
Da hat die Automatisierung der Datenanbieter völlig versagt. Also, wenn ein Aktiensplit stattfindet, halbiert sich der Aktienkurs logischerweise.
Klar.
Die Kursdatenfeeds der großen Portale haben das auch in Echtzeit sauber und rückwirkend in den Charts angepasst. Der Chart sah also richtig aus.
Aber?
Das Problem lag auf der anderen Seite der Gleichung. Beim Gewinn je Aktie, dem EPS. Da dieser Wert aus den offiziellen historischen Quartalsberichten gezogen wird, haben die Algorithmen vieler Portale diesen historischen Gewinn im System nicht sofort halbiert.
Oh wow, das ist ja fatal.
Komplett.
Das heißt doch, wenn man ein historisches Kursgewinnverhältnis berechnet und dabei dann einen korrekt halbierten Aktienkurs nimmt, den aber durch einen völlig veralteten, ungeteilten Gewinn teilt, dann kommt doch eine völlig absurde Zahl heraus. Das historische KGV halbiert sich in der Anzeige künstlich.
Ganz genau. Wer in den Tagen und Wochen nach diesem Split auf diese Portale schaute, sah bei Amphenol plötzlich ein historisches durchschnittliches KGV von 15,37.
Das ist ja ein Witz.
Für ein extrem hochprofitables Tech-Unternehmen mitten im KI-Sektor wirkt so eine 15 wie die absolute Unterbewertung des Jahrhunderts.
Klar, man könnte meinen, der Markt hat hier völlig den Verstand verloren und verschenkt ein absolutes Spitzenunternehmen.
Richtig.
Das ist, ja, als würdest du deine eigene Laufgeschwindigkeit messen wollen, nimmst aber versehentlich nur die halbe Distanz an bei gleicher Zeit. Du denkst plötzlich, Wahnsinn, ich bin Usain Bolt. Aber eigentlich schleppst du dich nur ganz normal vorwärts.
Perfekter Vergleich, ja. In Realität war es einfach nur ein Softwarefehler der Screener.
Okay. Wenn man die Gewinne dann also ebenfalls korrekt anpasst, wo liegt denn das echte, historische KGV von Amphenol über die letzten 10 Jahre dann wirklich?
Der echte, bereinigte 10-Jahre-Schnitt liegt bei einem KGV von knapp 31.
31? Das ist das Doppelte.
Eben. Amphenol wurde vom Markt also schon immer mit einer sehr deutlichen Qualitätsprämie gehandelt. Die waren einfach nie günstig.
Mhm.
Und wenn wir uns die aktuellen Zahlen nach dem Split jetzt anschauen, also bezogen auf den erwarteten Gap-Gewinn für 2026 von $2,47, dann notiert die Aktie heute bei einem KGV von satten 34.
Wahnsinn.
Wir sind also selbst im Vergleich zu ihrer eigenen, historisch bereits sehr teuren Historie, noch einmal mit einem enormen Aufschlag unterwegs.
Ein KGV von 34 am absoluten Peak eines Hardware-Zyklus. Da läuten doch eigentlich bei jedem Value-Investor alle Alarmglocken?
Sollten sie, ja.
Aber gut, Das KGV ist ja nur so eine relative Metrik. Was passiert denn, wenn wir mal die echten Cashflows nehmen und eine harte Discounted Cashflow-Analyse, also ein richtiges DCF-Modell, rechnen? Ich habe gesehen, die Analysten von ValueForge haben genau das getan. Welche Annahmen fließen da ein?
Also ein DCF-Modell versucht ja, alle zukünftigen Zahlungsströme auf den heutigen Tag abzuzinsen, um den wahren inneren Wert eines Unternehmens zu ermitteln.
Genau.
Und ValueForge war hier nicht einmal besonders pessimistisch, muss man sagen. Die haben ein langfristiges Gewinnwachstum von 12% pro Jahr angesetzt.
Was ja durchaus ordentlich ist.
Ja, das deckt sich auch ziemlich genau mit dem aktuellen Konsens der Wall Street. Auf der anderen Seite fordern sie als Anleger, und das ist angesichts des vorhin besprochenen Schuldenberges und dieser zyklischen Risiken auch absolut gerechtfertigt, fordern sie eine jährliche Rendite von 15% als Abzinsungsfaktor.
Okay, 12% ewiges Wachstum ist schon eine Ansage für ein Hardwareunternehmen. Und was kommt dann unten als fairer Wert heraus, wenn man diese Cashflows wirklich mal diskontiert?
Unter genau diesen Prämissen spuckt das Modell einen fairen Wert von exakt 58,35 US-Dollar pro Aktie aus.
58,35 Dollar?
Ja.
Lass uns das mal kurz wirken lassen. Der Kurs steht aktuell bei knapp 83 Dollar, bei 82,78, um genau zu sein. Wir reden hier von einer massiven Überbewertung. Der Markt zahlt aktuell einen Premium-Aufschlag von über 40% auf den intrinsischen Wert.
Ist enorm, ja.
Was muss denn bitte passieren, damit dieser Preis von fast 83 Dollar mathematisch in so einem Modell überhaupt Sinn ergibt?
Wenn wir das Modell einfach mal umdrehen und rückwärts rechnen, also uns fragen, welches Wachstum aktuell im Kurs eingepreist ist, dann müsste Amphenol in den kommenden 10 Jahren ununterbrochen, Jahr für Jahr, um 17% wachsen.
Das ist utopisch.
Jeder noch so kleine operative Fehltritt, jede winzige Verzögerung bei der Integration von CommScope oder auch nur ein bisschen Margendruck durch den angesprochenen Wechsel auf Glasfaser würde sofort bedeuten, dass dieses Szenario reißt.
Mhm.
Du kaufst bei 83 Dollar ein Papier, bei dem Perfektion auf ein ganzes Jahrzehnt hinaus nicht nur erhofft, sondern zwingend vorausgesetzt wird.
Ja, und das eliminiert einfach jegliche Sicherheitsmarge für den Investor. Wenn du dich also als sicherheitsorientierter Anleger positionieren willst, lautet das Fazit dieser Analyse eigentlich glasklar: Finger weg auf diesem Preisniveau.
Auf jeden Fall.
Das Unternehmen an sich ist fantastisch, das Management agiert strategisch extrem clever, aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist bei diesem Preis komplett auf den Kopf gestellt.
Richtig.
Erst bei Kursen in den, sagen wir mal, mittleren bis niedrigen 50er Regionen, also wenn wir uns diesem fairen Wert von 58 Dollar annähern, wird es überhaupt wieder interessant, hier einen Einstieg zu wagen. Vorher trägt man ja das volle Risiko eines zyklischen Abschwungs, bezahlt aber den Preis einer immerwährenden KI-Utopie.
Das ist eine sehr, sehr präzise Zusammenfassung dieser ganzen finanziellen Mechanik. Aber um den Blick am Ende vielleicht noch einmal kurz zu weiten.
Ja, gerne.
Es gibt ein Makrorisiko, das in keinem DCF-Modell der Welt abgebildet ist, das man aber zwingend verstehen muss, wenn man in diese physische Schicht der KI investiert. Das wirft nämlich eine wichtige Frage auf.
Du meinst die Geopolitik, oder?
Ganz genau. Amphenol betreibt ein wirklich gigantisches globales Netzwerk aus über 350 Produktionsstätten in rund 40 Ländern. Und ein massiver Teil dieser extrem hochoptimierten Fertigung liegt in China.
Mhm.
Gleichzeitig ist der chinesische Markt natürlich ein riesiger Abnehmer für diese Infrastruktur. Wir erleben doch aktuell, wie künstliche Intelligenz von einem bloßen Wirtschaftsfaktor zu einer Frage der absoluten nationalen Sicherheit hochgestuft wird. Die USA regulieren den Export von High-End-Chips ja bereits drakonisch.
Ja, und die logische Konsequenz daraus ist doch, dass diese Regulierungen sich irgendwann auch auf die Hardware-Infrastruktur ausweiten werden, die diese Chips ja überhaupt erst vernetzt.
Exakt.
Wenn jetzt also eine Regierung entscheidet, dass so 1,6 Terabit Kabelverbindungen für KI-Cluster plötzlich als Dual-Use-Güter oder sicherheitsrelevant eingestuft werden, was passiert dann mit den weltweiten Lieferketten von Amphenol?
Das würde dieses dezentrale, hocheffiziente Produktionsmodell massiv stören. Neue Zölle, ganz harte Exportkontrollen oder auch Local-Content-Vorschriften könnten das Unternehmen zwingen, seine Lieferketten komplett redundant aufzubauen.
Also alles doppelt hochziehen.
Genau, Doppelstrukturen. Und das bedeutet geringere Auslastung der bestehenden Werke und infolgedessen einen extremen Druck auf genau jene 30%-Margen, über die wir heute so ausführlich gesprochen haben.
Da schließt sich der Kreis.
Ja. Yeah. Man muss sich als Investor einfach darüber im Klaren sein, wer aktuell in Amphenol investiert, wettet eben nicht nur auf die Fortsetzung des reinen KI-Booms, sondern auch darauf, dass der geopolitische Status quo im Hardware-Sektor stabil bleibt.
Ein extrem wichtiger Gedanke zum Abschluss. Die KI-Revolution, die findet eben nicht in einem luftleeren, rein digitalen Raum statt. Sie braucht Kupfer, sie braucht Glasfaser, sie braucht echte Fabriken. Und diese Fabriken stehen nun mal in einer geopolitisch hochkomplexen Welt.
So ist es.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Untersuchung angekommen. Wir hoffen, wir konnten dir das strategische und finanzielle Rüstzeug mitgeben, um die aktuellen Bewertungsfragen rund um Amphenol deutlich klarer zu sehen. Hinterfrage stets die Daten, die dir irgendwelche Screener ausspucken, achte auf die harten Zyklen bei Hardware-Zulieferern und bestehe immer, immer auf einer angemessenen Sicherheitsmarge. Wir verabschieden uns für heute. Bleib rational, lies das Kleingedruckte und bis zur nächsten Analyse.